Wir begrüßen Sie herzlich zur Bibelstunde, zur letzten in diesem Schuljahr. Nicht nur an den öffentlichen Schulen, auch hier bei uns im theologischen Seminar Bibelschule sind alle Noten gemacht und in wenigen Tagen reisen unsere Schülerinnen ab. 9 Frauen sind es, die ihre Ausbildung bei uns abgeschlossen haben und die nun nach 3 intensiven Jahren weiterziehen an neue Orte und in neue Aufgaben. Wir wollen Sie heute mit Gebet und Segen verabschieden. Sie haben Freunde und Verwandte dazu eingeladen, die begrüße ich sehr herzlich. Und auch Herrn Klaus-Dieter Stoll. Herr Stoll ist Dekan im Ruhestand, gehört zu unserem Kollegium und hält uns heute die Predigt. Vielen Dank schon jetzt dafür. Den musikalischen Rahmen gestaltet Schwester Renate am Klavier und eine Bläsergruppe, die sich aus Verwandten von unserer ehemaligen Absolventin Rosi Lorch und dem Posaunenchor Eidlingen zusammensetzt. Vielen Dank für die schönen Beiträge. Unsere Schülerinnen haben sich für ihre Abschlussfeier ein Motto gegeben: volle Kraft voraus. Wenn auf einem Schiff dieser Befehl erteilt wird, dann werden die Maschinen auf höchste Leistung eingestellt, dann wird die maximale Geschwindigkeit angestrebt. Dann rechnet man damit, dass es jetzt ungebremst vorwärts geht. Nach 3 Jahren im Trockendock der Ausbildung an der Bibelschule geht es jetzt endlich los mit dem Dienst. Haben Sie es so gemeint? Wir sind gespannt, was Gott dazu zu sagen hat. Ihnen, liebe Fachschulabsolventinnen, und uns allen auch volle Kraft voraus. Und darum möchte ich Gott um seinen Segen bitten für diese Bibelstunde. Wir beten. Danke, Herr, dass du uns zusagst, bei uns zu sein und mit uns unterwegs zu sein in unserem Leben. Und gerade dann, wenn es spannend wird, wenn Dinge enden oder neu anfangen. Und wir warten darauf, dass du zu uns sprichst, kennst die Lebenssituation jedes Einzelnen von uns. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du in dieser Stunde bei uns bist. Wir loben dich und danken dir. Amen. Mit einem Loblied, einem gemeinsamen Loblied wollen wir beginnen. Das ist das Wunschlied unserer Schülerinnen gleichzeitig. Und ja, der Text kommt auf der Folie, richtig? Oder nicht? Ja? Ich wusste jetzt nicht, Lied aufschlagen, Folie, gut. Stellen Sie sich darauf ein, es gibt 2 deutsche und eine englische Strophe.
Ja, meinerseits freue ich mich nun sehr, mit Ihnen allen zusammen an der Abschlussfeier der bisherigen Schülerinnen des TSBA teilnehmen zu können. Jetzt müssen wir von Absolventinnen sprechen. Sie haben es ja geschafft. Sie haben diese 3 Jahre Ausbildung hinter sich. Und dann haben Sie jetzt dieses Thema volle Kraft vorausgewählt. Mir ging es wieder Schwester Irmgard. Und ich habe dann dazu einen Bibeltext gewählt aus dem Propheten Jesaja. Im Mittelpunkt steht der letzte Vers dieses Abschnittes aus Kapitel 40, ab Vers 36 bis 26 bis 31, den ich jetzt vorlese. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Volle Kraft voraus, So ein Kommando passt doch eigentlich gar nicht zu dem, was der Prophet Jesaja hier den deprimierten und resignierten Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft zugesprochen hat. Die hatten damals weithin aufgegeben. Sie machten Gott Vorwürfe, dass er sich nicht um sie kümmert und sie in ihrem Elend allein lässt. Das hat doch mit unserem Fest heute wenig zu tun. Wir gehen doch nicht mit Resignation und Zweifel hier hinein oder Sie, die Absolventin, jetzt in die kommende Zeit hinein. Im Gegenteil, wir alle freuen uns über den gelungenen Abschluss von 3 Jahren Bibelschulausbildung, freuen uns mit den Absolventinnen über den Weg, der hinter ihnen liegt und mehr noch, den sie vor sich haben. Dafür gilt doch dieses Motto, volle Kraft voraus. Es zeugt von Zuversicht und Mut, von Schwung und Begeisterung. Es zeigt Vertrauen, dass es nun vorwärts geht, hinausgeht in die praktische Arbeit. Es drückt die Erwartung aus, das Gelernte nun eigenständig in die Tat umsetzen zu können. So vieles konnten diese jungen Frauen ja in den Jahren hier mitnehmen an Anregungen, Ideen, Einstellungen, Prägungen. Das war weit mehr als Unterricht, weit mehr als nur Bildung. Das war echt Schule, Lebensschule. Und in der Klasse konnte man Begeisterung pur erleben. Das schlägt sich doch nieder in diesem Motto, volle Kraft voraus. Nichts kann sie mehr aufhalten. Auch nicht die Wehmut, diese wunderbare Zeit hier im Mutterhaus nun zurücklassen zu müssen. Ich habe jetzt in der letzten Woche schon so manche Wehmutsstimmung wahrnehmen können. Aber Sie haben ja noch die Möglichkeit, auch künftig bei verschiedenen Gelegenheiten hier im Mutterhaus wieder anzudocken. Aber umgekehrt gilt es genauso auch für den Schmerz in der Schwesternschaft. Nach 47 Jahren geht nun auch die Fachschulausbildung insgesamt nicht mehr weiter. Es ist der letzte Jahrgang verheißungsvoller junger Frauen, die nun hinausgesandt werden. Die Schwestern haben ihnen alles mitgegeben, was sie aus den reichen Schätzen ihrer profunden Erfahrung, ihrer Liebe, ihrer Kompetenz und ihres geistlichen Impetus mitgeben konnten. Sie gehen hinaus mit dem Segen, der auf dem ganzen Werk liegt und nun auch ihren Weg begleiten soll. Volle Kraft voraus. Das ist ja eigentlich ein Befehl, Schwester Irmgard hat es vorhin angesprochen, aus der Schifffahrt. Der Kapitän, der auf der Kommandobrücke steht, wir sehen ja hier diesen Befehlskreis, ich kenne nicht den Fachbegriff dafür, der gibt damit den Arbeitern im Maschinenraum die Anweisung, den Motor auf volle Stärke hochzufahren, vielleicht sogar die letzten Reserven herauszuholen. Und gleichzeitig weist er damit dem Steuermann die Richtung. Es geht nach vorn, nicht rückwärts. Das sehen wir hier, Estern, Achtern. Es geht auch nicht seitwärts. Es ist kein Anlegemanöver, kein vorsichtiges, kompliziertes Navigieren im engen Hafenbecken. Es ist freie Fahrt auf dem offenen Meer bei ruhigem oder mäßigem Wellengang. Ich denke zurück an die Zeit vor einem Jahr, als meine Frau und ich eine Reisegruppe auf der Kreuzfahrt zum Nordkap begleiten konnten. Da ging es durchs Skagerrak durch, wir sind in Kiel gestartet, durch einen großen Belt, dann zwischen Dänemark hindurch und dann zwischen Dänemark und Norwegen durch das Skagerrak. Da ging es dann schon ganz schön mit dem Wellengang, aber wir haben nur Stufe 5 erlebt, das war mäßig, aber es wurden bereits Tabletten ausgeteilt. Und dann weiter an der norwegischen Küste entlang. Das Schiff hat ganz bewusst in der Regel eine Route zwischen den Inseln und dem Festland gesucht, wo es etwas ruhiger war. Aber wir hatten freie Fahrt. Und dann am letzten Tag vor dem Nordkap, wir waren auf der Strecke zwischen den Lofoten und Honningsvåg. Honningsvåg ist die Hafenstadt auf der Nordkapinsel. Hieß es dann plötzlich über den Bordlautsprecher, das Schiff müsse schneller fahren, es sei Sturm angekündigt, der Kapitän wolle schauen, dass wir früher im Hafen ankommen als ursprünglich geplant, um noch bei einigermaßen ruhiger See dann anlegen zu können. Und dann ging es volle Kraft voraus. Um das Nordkap im Norden herum, war höchst interessant, aber der Himmel hat sich dann immer mehr zugezogen. Wir kamen im Hafen an, da hat es schon etwas stärker dann Wellen gehabt. Es ließ sich alles noch ruhig anlegen, aber als wir dann ausstiegen, da ging es los. Es hat geregnet und gestürmt, also die Nacht auf dem Nordkap. Alle Hoffnungen, Mitternachtssonne zu erleben. Nee. Vorhin hat meine Frau in die App geguckt, wie es jetzt gerade im Nordkap aussieht. Sie sagte, jetzt hätten wir dort sein müssen. Aber Sie merken, der Befehl, volle Kraft voraus, war eine Reaktion auch auf die Umstände vom Wetter. Man wollte ein Ziel erreichen. Volle Fahrt bedeutet eben nicht nur Freiheit und uneingeschränkte Weite. Es bedeutet auch überlegtes, verantwortungsvolles Entscheiden und Handeln, wenn es darum geht, einer Gefahr aus dem Weg zu gehen, ein Hindernis zu umschiffen, Schwierigkeiten zu vermeiden. Das hat nichts mit Begeisterung zu tun. Dazu gehören Wissen und Erfahrung, Kenntnis von Zusammenhängen, die dem einfachen Passagier fernliegen. Wir wären da nie drauf gekommen als normale Passagiere. Und darum wird es für Sie, liebe Absolventinnen, wo Sie jetzt gerade überall sitzen, normalerweise sitzen Sie da oben auf der Bank, aber jetzt haben Sie sich zerstreut, wie ich festgestellt habe, darum wird es für Sie nun auch darum gehen, das hier in der Bibelschule Gelernte und Erworbene in den verschiedensten Situationen und mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit denen Sie künftig zu tun haben, zu erproben, Erfahrungen zu machen und darauf dann weiter aufzubauen. Es ist wie mit dem Führerschein fürs Auto. Die Theorieprüfung ist die Voraussetzung für die Zulassung zur praktischen Prüfung. Zur praktischen Prüfung aber braucht es ausreichend Fahrpraxis. Die dafür nötigen Stunden muss man ranrücken und die Kosten halt. Und wenn der Führerschein dann tatsächlich bestanden ist, so wie Sie jetzt Ihre Abschlussprüfung am TSBA hinter sich haben, dann dürfen Sie unbeaufsichtigt fahren. Aber denken Sie ja nicht, jeder Fahrsituation damit schon gewachsen zu sein. Das meiste lernt man nicht in der Theorie, nicht am grünen Tisch, sondern im tatsächlichen Ausüben. Und da vor allem dort, wo man Fehler macht, wo etwas schief läuft und man dann in ähnlichen Situationen künftig anders darauf achtet. Volle Kraft voraus kann also nicht heißen, dass Sie in die Reibungslosigkeit hinein entlassen würden, sondern dazu, Fehler zu machen, Ihre Fehler zu machen und aus Fehlern zu lernen. Das gehört nicht nur zum Handwerk, das gehört zu unserem natürlichen Menschsein. Ich gebe deshalb nicht viel auf Leute mit großer Klappe, die mit Worten Eindruck schinden und meinen, so die Welt erobern zu können. In der Politik haben wir solche Leute genug. Zum Wort muss auch die Tat kommen. Und das sagt ja auch die Tageslosung heute im neutestamentlichen Teil aus dem 1. Johannesbrief. Lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, brauchen Ihr Vertrauen und umgekehrt. Sie müssen erfahren, dass Sie sich auf Sie verlassen können. Gerade auch in brenzligen Situationen und mehr noch, eben nicht dadurch, dass sie keine Fehler machen, sondern dadurch, wie sie mit Fehlern umgehen, bei sich und bei anderen. Gerade wie sie als Christen damit umgehen. Wir leben doch von Vergebung und Barmherzigkeit und nicht von Perfektion. Das fällt natürlich nicht leicht. Wie wir mit unseren eigenen Fehlern und Schwächen umgehen, mit Versagen und Schuld, das ist sicher auch eine Frage unserer eigenen Persönlichkeit, unseres Charakters. Manche gehen leicht darüber hinweg, können über sich selber lachen und andere mit ins Lachen hineinziehen. Andere dagegen können sich nicht einmal selber verzeihen und verbiestern sich geradezu darin. Auch das gehört dazu, dass sie sich in der Praxis, im Umgang mit den Menschen immer auch sich selbst kennenlernen und so an sich selbst arbeiten können. Dazu haben sie in den zurückliegenden 3 Jahren schon intensiv Gelegenheit gehabt und wurden auch dazu angeleitet, das eigene Handeln, die eigenen Motive zu reflektieren. Und das ist ganz wichtig. Das soll sie auch weiterhin begleiten, mit dem Ziel, ein fröhliches, befreites Christentum leben zu können. Fröhlich heißt freilich keineswegs, immer nur ein Lächeln im Gesicht zu haben. Nein, es geht um die Grundhaltung des Christseins, des Glaubens, ganz unserem Herrn Jesus Christus ergeben und von ihm abhängig zu sein. Eben nur von ihm und seinem Wort und nicht von unserem eigenen Urteil. Weniger gar vom Urteil und Denken der anderen. Machen Sie sich also nicht abhängig von der Sympathie der Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Setzen Sie Ihr Ziel nicht darin, Anerkennung zu finden. Sie leben von Vergebung und sollen das auch vorleben. Nehmen Sie für sich in Anspruch, Vergebung zugesprochen zu bekommen und ermöglichen Sie auch anderen von Vergebung zu leben. Ernsthaft, nicht leichtsinnig, oberflächlich, aber gerade so befreit, ermutigend. Das entlastet und lässt Sie tatsächlich viel entspannter wirken. Und trotzdem, Sie werden nicht vermeiden können, dass Sie in Krisen geraten. Krisen in der Stimmung, Krisen in der Leistungsfähigkeit, Krisen in der Gesundheit, aber auch Krisen in der Einstellung, in ihrer Motivation sind nicht ausgeschlossen. Das ergibt sich besonders gerne dort, wo sie in Beziehungskrisen geraten. Das Vertrauen, dass wir uns einander als Menschen, einander nahestehenden Menschen entgegenbringen, ist immer auch ein Stück weit Spiegelbild unserer Beziehung zu Gott. Und umgekehrt. Deshalb kann es sogar sein, dass Sie an Ihrem Glauben irre werden, wenn Sie in eine Krise hineingeraten. Keiner von uns hat es in der Hand. Auch darin sind wir ganz abhängig von Gottes Gnade. Sie betreten eine Welt, die eben nicht in Ordnung ist. Das bekommen wir jeden Tag schmerzhaft zu spüren. Und dabei machen uns nicht nur die Menschen zu schaffen, die sich dem christlichen Glauben gegenüber querstellen. Darauf kann man sich ja einstellen. Widerstand, den wir in der Reich Gottes Arbeit erfahren, ist kein Zeichen für Misserfolg oder Irrweg, es sei denn, wir haben ihn fahrlässig selbst verschuldet. Nicht selten aber sind es ausgerechnet die Mitchristen, die uns am meisten zu schaffen machen. Sicher haben Sie auch schon hier im Mutterhaus gemerkt, dass das Leben auf dem Berg nicht immer ein wohliges Nest darstellt. Aber die Erwartung, in einer christlichen Gemeinde, in einem Glaubenswerk, in der Glaubensgemeinschaft von Brüdern und Schwestern, genau dem Verhalten begegnen zu können, das Sie in der Beschäftigung mit der Bibel für sich selbst als Maßstab aufgenommen haben, das ist eine Illusion. Christen sind keine besseren Menschen. Wir wünschen es uns, aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Sie werden erleben, wie es auch und gerade in christlichen Kreisen immer wieder Neid gibt und Ehrsucht, Machtstreben und Machtmissbrauch, Rechthaberei und alles andere als die Liebe. Das dämpft die Begeisterung. Es kann einen sogar ganz schön mürbe machen, wenn man erfahren muss, dass alles gute Zureden auf Dauer nichts ändert und die Leute nicht verstehen, ja nicht verstehen wollen, worum es eigentlich geht. Hier kommen wir nun tatsächlich in die Nähe dessen, was mit der Haltung der Israeliten im babylonischen Exil vergleichbar ist. Sie meinten, an ihrem Ergehen ablesen zu können, dass Gott sich nicht um sie kümmere. Ihr Leid, ihr Elend, ihre Erfolglosigkeit, ihre Verlassenheit, ihre rückwärtsgewandte Trauer führte sie auf Dauer dazu, dass sie den Kopf hängen ließen. Ihr Glaube war zur bloßen Formsache geworden, inhaltsleere Tradition. In ihrem Herzen brannte es nicht mehr, wenn sie an Gott dachten. Im Gegenteil, da war es dumpf geworden. In dieser Situation tritt nun der Prophet auf und fordert sie auf, nach oben zu schauen, den Sternenhimmel anzusehen. Das war natürlich ein ganz anderer Himmel, als wir ihn bei uns kennen. Wenn wir nachts nach oben schauen, dann sehen wir überwiegend Dunst und hier und da vielleicht mal einen Stern durchblinken. Aber ich denke zurück in meine erste Israelreise 1979, als wir mit einem Lastwagen in den Sinai hineingefahren sind und dort vor dem Kloster übernachtet haben, um dann am Morgen früh, nachts um zwei, den Berg zu besteigen. Wir lagen in unseren Schlafsäcken im Wüstensand und konnten nicht schlafen, schauten nach oben, mussten immer nur nach oben schauen. Sterne, 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 massenhaft. Man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Da blinkt und blitzt und ach, das ist eine Pracht, unglaublich. Zum Staunen. Milliarden von Sternen, die man nicht zählen kann. Ein solch wunderbarer Anblick. Darauf spricht Jesaja die resignierten Israeliten an und sagt im Namen Gottes zu ihnen: Und du meinst, das alles geht an dir vorbei? Du hättest nichts damit zu tun? Irrtum. Der das alles so wunderbar geschaffen hat, der hat auch dich erschaffen. Und du meinst, ihm Vorwürfe machen zu müssen? Dem, der über allem steht? Hier hakt Jesaja nun ein und macht deutlich, dass der Weltenschöpfer eben nicht nur in unendlicher Weite wohnt, sondern ganz nahe ist und alles in Händen hält, durch die Zeiten hindurch. Auch dich mit deiner schwachen Kraft, mit deinen ausgelaugten Reserven, mit deinem Unmut und Undank, mit deiner irrigen Meinung, Gott etwas vorschreiben zu können. Er ist da, auch wenn du ihn nicht spürst. Er hält dich geborgen, auch wenn du das Gefühl hast, ihm aus der Hand gerutscht zu sein. Er steht zu dir, auch dann, wenn dir das volle Kraft im Voraus im Hals stecken bleibt. Nein, er, der Allmächtige, der Ewige, der Heilige, der ist sich nicht zu groß und nicht zu schade, mit dir, kleinem Wurm, verbunden zu sein und dich aufzurichten. Jesaja lässt uns hier in das Geheimnis unserer Kraftreserven als Christen blicken. Wir haben nun mal unsere Grenzen. Die Tankanzeigenadel springt nun nicht einfach so einfach von leer auf voll. Und wer das nicht wahrhaben will, wird es früher oder später einmal schmerzlich erfahren und erleiden müssen, dass der Tank leer ist, dass die Reserven aufgebraucht sind und die Substanz immer kleiner wird. Wir sind schwach. Wir machen Fehler. Wir werden schuldig. Und wir verlieren auch mal den Mut. Und wir geben auch mal auf. Wir sind keine Helden. Und dieses wunderbare Wort am Schluss dieses Abschnittes stellt es nicht einfach auf den Kopf. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ausdrücklich weist ja Jesaja darauf hin, dass selbst starke Männer straucheln und kräftige Burschen ermüden und zusammenbrechen können, wenn sie zu viel von sich fordern. Der springende Punkt hier ist das Wörtlein harren, wie Luther es übersetzt, oder eigentlich nur hoffen. Wer auf den Gott der Bibel seine ganze Hoffnung setzt, wird erleben, dass er getragen wird. Das ist die definitive Zusage in diesem Prophetenwort. Und der Prophet benutzt dafür sogar das poetische Bild von Adlerschwingen, die einen vom Boden abheben und ganz leicht werden lassen. Aber wie gesagt, Jesaja stellt die Realität damit nicht auf den Kopf. Es wird eben nicht alles plötzlich heil, wenn man nur richtig glauben und hoffen kann. Zumindest dann nicht, wenn wir unsere ganz bestimmten Vorstellungen und Erwartungen haben, wie es Gott richten müsste. Machen wir unseren Glauben etwa abhängig davon, dass Gott Gutes für uns tut? Dass er unsere Wünsche erfüllt, dass er uns immer bewahrt. Was wäre das für ein Gott? Ein Götze von Menschengnaden wäre das. Nein, so viele, die meinen, an Gott irre zu werden, merken gar nicht, dass sie sich gar nicht mit dem wahren Gott auseinandersetzen, sondern nur mit einem Bild, dass sie sich von ihm gemacht haben. Der wahre Gott ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und damit ist er der, der seinen geliebten Sohn nicht verschont hat. Er hat ihn all dem ausgesetzt, was auch uns so sehr zu schaffen macht in dieser Welt. In der Welt, die Gott den Rücken gekehrt hat. Und deshalb hat seinen Gott nicht nur dem Bösen in der Welt ausgesetzt, sondern auch dem Widerstand gegen ihn selbst. Und er hat ihn nicht dadurch überwunden, dass er sich triumphierend über seine Gemeinde, über seine Feinde erhoben hat, sondern dadurch, dass er unter Qualen das alles hat mit sich geschehen lassen. Das ist Gott. Das ist der Liebende, der uns ganz nahe kommt, so nahe, dass er sich nicht scheut, auch unseren Schmerz, unsere Qual, unser Leid mit uns zu teilen. Und er überwindet nicht, indem er darauf bläst und heile, heile Gänschen spricht. So hat es meine Mutter mit mir als kleinem Jungen getan, wenn ich mir eine Schramme zugezogen habe. Nein, Gott überwindet, indem er sich vom Bösen voll treffen lässt. Ja, in den Tod geht. Und dann und so auch die Macht des Todes durchbricht. Die Hoffnung, die wir auf Gott setzen, baut nicht auf menschlichen Erfolg. Sie stellt nicht menschliche Leistungsfähigkeit in den Mittelpunkt. Nein, sie richtet unseren Blick über den irdischen Horizont hinaus auf die Ewigkeit. Das ist es doch, was uns wirklich frei macht. Nur so sind wir nicht mehr gebunden an irdische Werte, an Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Äcker, Vieh und alle Güter, wie es Luther in der Erklärung zum ersten Glaubensartikel zusammenfasst. Auch wenn wir dankbar sein können, wenn Gott uns das tatsächlich alles reichlich und täglich schenkt, beschert. Aber wir haben keinen Anspruch darauf. Wir können es nicht einklagen. Wer wären wir, so uns gegen Gott zu stellen? Der Wert unseres Lebens steckt nicht in vergehenden, vergänglichen Werten, sondern in der Ewigkeitsperspektive. Wie kann man in etwas Sinn finden und unser Leben von etwas abhängig machen, was einem zwischen den Fingern zerbröselt? Was wirklich trägt, kann nur etwas sein, das letztlich auch vom Tod unabhängig ist. Beides gilt es also zusammenzusehen. Unser sichtbares, fühlbares Erleben einerseits und das unsichtbare, verheißene, das Gott für uns bereit hat auf der anderen Seite. So wie es im Hebräerbrief Kapitel 11 formuliert wird mit dem, was Glauben bedeutet. Oder ich erinnere die Schülerinnen das, was wir in den letzten Wochen im Zusammenhang der Passionsgeschichte miteinander bedacht haben, wie auf der einen Seite die Theologia Crucis, die Theologie des Kreuzes zu sehen ist und ganz im Vordergrund steht in dem Leiden und der Qual, was Jesus auf sich genommen hat. Aber gerade darin, dahinter verborgen, die Theologia Gloriae, die Theologie der Herrlichkeit, des Triumphes, des Sieges Gottes, nur wahrzunehmen im Glauben. Äußerlich war nur die Qual des Todes zu sehen. Und erst mit der Auferstehung Jesu kam dann diese Perspektive, die weit in die Ewigkeit vorausweist, zum Tragen. Das ist es, was auch uns zu tragen vermag. Wir werden aus der bösen Welt nicht herausgenommen, aber wir haben eine Perspektive über sie hinaus. Und das macht Hoffnung, wirklich Hoffnung. Beflügelnde Hoffnung. Das lässt einen aus Liebe erfinderisch und kreativ werden. Das lässt einen dann auch durchhalten, dort, wo alles an unseren Kräften zehrt. Durchhalten, aber nicht aus unserem eigenen Leistungsvermögen heraus, sondern wenn und weil wir von uns selbst wegsehen, hinschauen auf den, der vor uns und für uns diesen Weg vorausgegangen ist. Deshalb sagt auch Paulus, wenn er von seinen krankhaften Schmerzen spricht und spürbar unter seinen ihm damit gesetzten Grenzen leidet, darum will ich mich am allermeisten meiner Schwachheit rühmen. Denn damit Christi Kraft in mir wohne, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Da kommt beides wieder voll und ganz miteinander zusammen, durch keine menschliche Logik zu erklären. Und dann bin nicht ich es, der mit seinen Fähigkeiten im Mittelpunkt und damit Gottes Wirken im Weg steht. Dann ist es Gott selbst. Dann ist es seine Kraft, die uns auffahren lässt mit Flügeln wie Adler. Seine Kraft, die voll nach vorn führt. Und das wünsche ich Ihnen und uns allen, mit dieser seiner Kraft wirklich volle Kraft voraus. Amen. Wir beten. Wie wunderbar ist es, lieber Herr, von uns selber wegschauen zu können. Wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen und leiden unter uns selbst. Unter dem, wo wir gerne mehr täten oder könnten und manchmal schier an uns verzweifeln. Daran, wo wir immer wieder Fehler machen, in die gleichen Fettnäpfchen treten und uns so schwer tun, daraus zu lernen. aber dein Wort macht uns Mut. Nicht wir sind es, die dein Reich vorantreiben. Du selbst bist es. Und uns mit unserer kleinen Kraft willst du uns dafür gebrauchen. Und darum bitten wir dich, dass wir dir mit unserem Ich nicht selbst im Wege stehen, sondern dass wir durchsichtig werden, transparent für dich und dein Wirken. Dir soll die Ehre gegeben werden. Dir wollen wir ganz und gar zur Verfügung stehen. Und darum bitten wir dich jetzt für uns alle und ganz besonders für die jungen Frauen, die nun hinausgesandt werden in den Dienst, dass sie als Zeugen für dich dein frohmachendes Evangelium tätig werden können. Darum bitten wir dich, dass diese deine Kraft sie vorangehen lässt und sie mit ihrem Motto voll und ganz auf dich schauen dürfen. Lass uns das alle tun und lass uns dieses ermutigende Wort auch für uns ganz persönlich mitnehmen. Amen. Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Wahrscheinlich haben Sie auf dieses Lied schon gewartet. Das passt doch jetzt hervorragend. Das wollen wir nun miteinander singen.
Wer sind denn eigentlich diese Neun? Und was für ein Dienst ist das denn? Ich möchte die Schülerinnen jetzt zu mir nach vorne auf die Bühne bitten und 9 Schwestern, die Ihnen ein Bibelwort zusprechen wollen. Sie werden sich ganz kurz vorstellen mit dem, was Sie künftig tun werden, und bekommen dann jede ein persönliches Bibelwort für diesen Neustart zugesprochen.
Ich heiße Anja Augenstein und werde ab September in Murhardt bei Backnang in einem Kinderheim arbeiten, nebenher noch im Nachbarort Jungschargebe und dann nebenher noch Erzieherausbildung berufsbegleitend mache.
In all dem Neuen gilt es, im Gespräch mit dem Herrn zu bleiben. Und deswegen möchte ich Ihnen ein Gebet von David mitgeben. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich auch dein Angesicht.
Ich bin Esther Kruschel. Ich werde ein freiwilliges soziales Jahr machen in Hagen, dort an einer christlichen Grundschule arbeiten und mein Anerkennungsjahr ein Jahr später absolvieren.
Liebe Esther, in dieser Zeit gilt eine ganz besondere Einladung von Jesus für Sie. Der Herr ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden.
Mein Name ist Schwester Silke Pindl. Ich werde mein Anerkennungsjahr zu 50% im CVJM und der Evangelischen Kirchengemeinde in Gärtringen machen und die andere 50% im Mutterhaus mit Mutterhausaufgaben.
Ja, Schwester Silke, ich möchte dir ein Wort zusprechen aus Jesaja, Jesaja 48, Vers 17, eine Zusage der Gegenwart Gottes für dich. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet auf dem Wege, den du gehst.
Ich bin Johanna Scheurer. Ich habe eine Jugendreferentenstelle in Mur und Höpfigheim, das ist bei Marbach. Da habe ich vor allem Jugendarbeit und Mitarbeiterbegleitung und dann noch 4 Stunden Religionsunterricht an der Grundschule in Mur.
Und für diesen neuen Abschnitt möchte ich Ihnen die Verheißung zusprechen: Deine Gnade, Gott, ist groß wie der Himmel und deine Treue, Gott, reicht bis zu den Wolken.
Ich bin Katinka Pelz und ich bin in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Erlangen im Familienzentrum. Werde da 50% als Jugendpastorin im Kinder- und Familienbereich arbeiten und zu 50% als Erzieherin in der Kinderkrippe.
Katinka, und für das Anerkennungsjahr möchte ich Ihnen Worte von Jesus mitgeben. Dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Mein Name ist Nurila Yermahanova und ich mache mein Anerkennungsjahr in Städten, Felde, so Leinfelden. Und Schwerpunkt wird schon Jugendarbeit, Konfirmandenunterricht sein. Aber eigentlich, ich bin eingestellt als Gemeindediakonin und dazu ist also ganz breites Spektrum, so, ja, jüngster Kinder, Seniorenbesuch und genau, bin ich super.
Nurila, und das Wort für Sie kommt aus 5. Mose 2, Vers 7. Er hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Nurila hatte tatsächlich den weitesten Weg bis zur Bibelschule und in gewisser Hinsicht auch durch die Bibelschule. Und es wird auch so bleiben. Er hat auch die nächste Etappe auf seinem Herzen.
Ich heiße Hanna Bache. Ich werde ab September als Jugendreferentin in Scharnhausen, also Ostfildern, arbeiten und zusätzlich 8 Stunden Religion pro Woche unterrichten.
Ja, Hanna, ich habe ein Wort für dich aus Galater 2. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du im Anerkennungsjahr wirklich die Erfahrung machst, dass Jesus in dir Mut, Kraft und Freude ist und darum du ganz getrost reingehen darfst.
Mein Name ist Birgit von Littenfels. Ich werde ab Oktober ein Studium beginnen, gymnasiales Lehramt für Mathe und Biologie. Und ich werde genau wie Esther auch erst ein Jahr später mein Anerkennungsjahr anfangen.
Ja, Birgit, und ich habe 2 Bibelworte für dich ausgesucht. Und zwar einmal aus 1. Petrus. Lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. Und Luther übersetzt es, den Herrn aber Christus haltet heilig in eurem Herzen. Und es geht, weil Jesus dir die Zusage gibt, und es ist das zweite Wort, ich bin immer und überall bei dir, bei euch, bis an das Ende dieser Welt. Und es ist mein Wunsch für dich, dass du in der Gewissheit lebst, dass Jesus immer bei dir ist und er deswegen auch der Mittelpunkt in deinem Leben sein kann und du ihn sein lässt.
Mein Name ist Michelle Grötz, ich gehe ein bisschen in den Süden. Ich werde als Bezirksjugendreferentin im evangelischen Jugendwerk Bezirk Sulz am Neckar arbeiten. Mit den Schwerpunkten vor allem Bezirksjungschararbeit, Bezirksjugendgottesdienste, Mitarbeiterschulung und Begleitung und Freizeitarbeit.
Michelle, und Sie haben sehr viel mit Menschen zu tun in Ihrer Aufgabe und deswegen möchte ich Ihnen das Wort zusprechen, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, Ängstlichkeit oder Zaghaftigkeit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das wurde mir für den hauptamtlichen Dienst zugesprochen und ich habe 15 Jahre überlegt, was wohl Besonnenheit bedeutet. Inzwischen weiß ich's, ich lese das mal. Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen und heiklen Situationen dem Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Während Besonnenheit mehr auf den rationalen Aspekt hinweist, betont Gelassenheit den emotionalen Aspekt und die innere Ruhe. Das wünsche ich Ihnen.
Wir wollen nun für diese 9 beten. Und Herr Stoll wird Ihnen dann noch ein Segenswort zusprechen.
Lieber Herr, wir danken dir, dass du jeder einzelne von unseren 9 Fachschülerinnen schon immer gekannt hast. Wir danken dir, dass du sie in diese Bibelschule geführt hast und sie hier 3 Jahre gewesen sind. Wir danken dir, dass du deinen persönlichen Weg mit jeder einzelnen hast und dass du die Plätze für sie ausgesucht hast, die sie jetzt auch kennen und wo sie hingehen und wo du alles schon kennst, was sie da erwartet. Wir danken dir, dass du in ihnen lebst und dass du ihre Kraft bist, in guten und in nicht so guten Tagen. Danke dafür und danke, dass du sie an keinem einzelnen Tag aus den Augen verlieren wirst.
Wir möchten dich jetzt schon bitten für die Menschen, denen sie begegnen werden. Ob das Kinder sind oder Jugendliche, Erwachsene, Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte, möchten dich bitten um ein Entgegenkommen, um Menschen, die sie unterstützen, die auch für sie beten. Möchten dich bitten, dass du Herzen aufschließt und dass du es ihnen schenkst, dass sie ein Segen sein dürfen für alle, für die sie Verantwortung übernehmen, für alle, denen sie dein Wort weitersagen werden. Danke, dass wir sie dir anbefehlen dürfen, und dass du sie begleitest. Amen.
Und ich spreche Ihnen noch den Segen Gottes zu, den Sie ganz persönlich für sich nehmen dürfen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Dazu segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Mit dem nächsten Lied wollen wir diesen jungen Frauen und auch uns selber noch einmal Mut zusingen. Denn uns gilt es genauso. Wir dürfen auf unserem Weg wissen, dass Gottes Segen mit uns ist. Geh auf deinem Weg getrost und ohne Sorgen. Jetzt habe ich noch ein paar Informationen für Sie. Am kommenden Sonntag hält Schwester Anne-Rose Schmid hier die Bibelstunde und wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Es ist die erste Bibelstunde in den Sommerferien und darum wird es parallel keine Kinderbetreuung geben. Unsere Mitarbeiter sind dann selber in den Sommereinsätzen unterwegs. Gleich in der ersten Ferienwoche findet hier auf dem Gelände ein Zeltlager für Kinder statt und unten im Sonnenberg-Mutterhaus eine Kinderfreizeit. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns für diese Freizeiten beten. Am 5. August startet hier im Mutterhaus unser Sommerbibelkurs, 3 Wochen lang. Wer Zeit und Gelegenheit hat, ist herzlich eingeladen, auch an einzelnen Programmpunkten teilzunehmen. Am Ausgang liegen Pläne, wo man sehen kann, was die Uhrzeiten, was die Themen und die Referenten sind. Und Sie können gern auch noch Bekannte mitbringen, wer sich dafür interessiert, Gottes Wort zu lesen und in Gemeinschaft mit anderen darüber nachzudenken, ist herzlich willkommen. Der Mittwochkreis, Bibelgesprächskreis im Sonnenberg-Mutterhaus, findet in der kommenden Woche noch einmal statt. 7:45, das ist ein offener Kreis, zu dem man jederzeit dazustoßen kann, auch ohne Anmeldung. Herzliche Einladung. Und nun wollen wir noch einmal miteinander beten, mit den Worten, die Jesus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.